Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche und manchmal auch ziemlich spekulative Geldanlage. So, heute werde ich vor einer bestimmten Art von Spekulation, nämlich vor Aktien aus einer bestimmten Branche, eindringlich warnen, um dann festzustellen, dass ich in genau so einer Spekulation, in einer konkreten Aktie, die ich euch natürlich auch nennen werde, selbst investiert bin. Geht das zusammen? Was soll ich sagen? Muss ja irgendwie. Also, legen wir los. So, eigentlich sollte ich mich selber ein bisschen mehr am Riemen reißen. Das heißt also, hier über eine hochspekulative Aktie zu sprechen und dann auch noch den natürlich notwendigen Disclaimer mitzuliefern, dass ich hier investiert bin. Ich bin mir der Signalwirkung durchaus bewusst, aber gerade deshalb geht es eben nicht ohne 345 Disclaimer. Wenn ich aber nur darüber sprechen würde, wo es riskant ist anzulegen und dann das einfach so stehen lasse, dann wirkt das so, wie jemand sagt, guck mal, das Feuerwerk sieht aber super aus, aber jetzt dreh dich mal um, nicht, dass du geblendet wirst. Und genau deshalb spreche ich natürlich hin und wieder darüber und manchmal mag daraus auch ein Widerspruch entstehen. Und deswegen manchmal eben auch zu viele Disclaimer, weil ich nicht möchte, dass jemand aufgrund dessen, was er hier hört, dann so eine Aktie kauft. Warum? Ja, das ist so ein bisschen wie beim Lehrer früher. Du hörst nur das, was du hören willst. Und dann spreche ich über, ja, kann sich theoretisch im Kurs auch vervielfachen in den letzten 5 Jahren, dass ich aber die nächsten 17 Minuten damit verbringe, darüber zu sprechen, dass das Unternehmen auch in Schutt und Asche vergehen kann. Das hört dann so recht keiner mehr. Und insbesondere, wenn das dann passiert, dann wird auch keiner sagen, ja, Gott sei Dank 345 Risikodisclaimer, sondern jeder wird denken, ja, wieso redet der denn über so einen Wert? Was soll denn der Quatsch? Und die Antwort lautet auch ein klein bisschen, weil es sonst nicht so viele machen. Und weil es mir ja selber auch Spaß bringen soll. Und das macht es nur dann, das merke ich im Laufe der Jahre immer mehr, wenn ich authentisch bleibe. Und ich bin nun mal kein reiner Buy-and-Hold-Anleger. Selbst da bin ich für einige vielleicht etwas zu... Ja, nee, glaube ich nicht. Also wenn ich erzähle, wie häufig ich hier Werte kaufe, bei dem es um passive Einkünfte, um Dividenden geht. Also ich bin ja teilweise auch sehr, sehr konservativ investiert. Aber in dem Moment, das habe ich auch schon mal erzählt, in dem Moment, wo ich keine sonstigen Einkünfte mehr hätte, würde ich den Grad der Spekulation deutlich runterfahren. Weil mir natürlich so kann ich denken, ja gut, hast halt mal einen Monat für gearbeitet. Oder vielleicht waren es auch nur ein paar Wochen. Als Selbstständiger weiß man ja es nie vorher. Und nun ist es halt weg. Das ist ein anderes Gefühl, aber ganz sicher in dem Moment, wo man keine regelmäßigen Einkünfte mehr hat, sondern eben mit dem zurechtkommen muss, was man so auf der Tasche hat. Und das, deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich im Laufe der Jahre, wenn ich weniger arbeite und dann auch weniger bekomme, dass ich dann auch weniger spekulativ unterwegs sein werde. Und das, allein diese Ausführungen sollten euch das klar machen, hat nichts mit richtig oder verkehrt zu tun. Es wäre für die allermeisten Privatanleger, die in Eigenregie unterwegs sind, besser, nicht so viel zu spekulieren, weil es recht klare Statistiken gibt, dass ein beträchtlicher Anteil dieser Spekulationen schief geht. Deswegen verwende ich hier auch hin und wieder sehr deutliche Angaben, indem ich zum Beispiel sage, ich habe hier 0,3% meines Depots investiert. Das führt dann zwar zu einem größeren Depot, als man es jemandem eigentlich empfehlen würde, aber das ist eben genau der Unterschied zwischen sehr spekulativer Geldanlage und zwischen langfristiger Geldanlage. Bei diesen Werten braucht es keine 100 Werte. Ja, es reichen, eigentlich reichen 15, 17, 18. Bei größeren Depots können es auch 30 sein. Mehr Diversifikation macht eigentlich gar keinen Sinn. Und was ich hier bespreche an Spekulation, und das gilt eigentlich bei allen Themen rund um die Spekulation, ist, die ist nicht notwendig. Die kann im Erfolgsfall natürlich zu einer Sonderrendite führen, aber die ist nicht der Pflichtteil. Und das muss man hier einfach so klar benennen. Wenn ich aber selber Podcast mache über Geldanlage, auch über spekulative Geldanlage, dann wäre es auch Quatsch, wenn ich der 300. Podcast würde, der dann über ETF-Sparpläne spricht. Es gibt ja einige gute und von daher die 4.30 als Einleitung seien mir gegönnt. Der Rest wird auch gar nicht so lange dauern. Ich möchte aber an dieser Stelle, ich möchte dankbar, wie bekomme ich? Ich bekomme von euch sehr, sehr nette Mails. Und weiterhin gucke ich so alle zwei Wochen in die Ranglisten rein und dann denke ich für 5 Minuten, Mann, was macht der denn da vorne in der Rangliste? Das weiß nun jeder, was der erzählt. Sowas würde ich ja nie öffentlich mit Namen versehen, weil es natürlich auch Kokolores ist, ein total subjektiver Standpunkt und mein sportlicher Ehrgeiz. Was ich damit sagen möchte, jetzt den Podcast abonnieren. Bitte jetzt den Podcast abonnieren. So, das war ja wohl deutlich genug. Dann können wir ja loslegen. Ihr wisst es, zuerst kommt die Warnung, dann kommt die Aktie. Und wir sprechen über, es gibt Branchen, in denen sind Spekulationen schwierig aufgrund des Timings. Und dann gibt es aber auch noch Branchen, in denen ist nicht nur das Timing schwierig, bei denen schlicht und einfach das Produkt brutal schwierig. Und zwar deshalb, weil die, die es an die Börse schaffen, wahrscheinlich vorher nicht genug Erfolg hatten. Also wie meine ich das? Guckt euch mal an, was im Bereich Nahrungsergänzungsmittel oder neue Marken im Lebensmittelbereich so entstanden ist. Durchaus einige sehr, sehr erfolgreiche Brands. Aber die werden oft schon, bevor sie dann an die Börse kommen, von noch viel erfolgreicheren Brands übernommen. Wenn man sich anschaut, was Pepsi, Coca-Cola und natürlich die großen Nahrungsmittelkonzerne, was die alles an Übernahmen in den letzten Jahren gestemmt haben, zum Teil mussten sie die Produkte irgendwann auch wieder einstampfen, macht ja nichts, hat man halt hier mal 500 Millionen ausgegeben, Schwund ist überall mit dabei. Aber tatsächlich sind es richtig, richtig viele, weil natürlich das Geschäft so verdammt verlockend ist mit Nahrungsergänzungsmitteln und auch mit Energy Drinks. Darum geht's nämlich, weil die Marge unfassbar groß ist.
Coca-Cola announcing it's buying a 17% stake in energy drink maker Monster in a deal valued about $2 billion. Now, as part of the deal, two companies are swapping some brands hypothetically, so each one of them could really focus on its strengths.
Eigentlich ist das reiner Vertrieb und reines Marketing. Der König all dieser neuen Marken, verhältnismäßig neuen Marken, gibt es ja noch schon eine ganze Zeit, ist natürlich Red Bull. Und die sind so erfolgreich, die mussten nie an die Börse gehen. Wozu? Und selbst Red Bull war reines Marketing und reiner Vertrieb, denn Red Bull gab es schon vorher. Wie ich bei meinem letzten Thailand-Urlaub, der aber auch schon mittlerweile, meine Güte, die Kinderfotos habe ich vor Augen, da, 14 Jahre her, dass ich auf Koh Samui war, glaube ich. Können auch 2 Jahre mehr oder weniger gewesen sein. Dann habe ich Red Bull gesehen und zwar in der Urfassung. Das waren eigentlich so ganz kleine Fläschchen, so in der Größe von so einer Underberg-Flasche mit so einem Konzentrat. Und das hat man sich natürlich da reingelangt, einfach deshalb, weil das diese Menschen ja permanent in einer klimatisch ziemlich anspruchsvollen Gegend körperliche Arbeit verrichten müssen. Und das ist einfach so ein kleiner Energy-Bringer, den man sich da reinzwitschert. Schmeckt im Übrigen das Originalprodukt ziemlich ähnlich wie die Brause. Mein Fall ist es nicht, aber ganz offensichtlich ist der Fall von ganz vielen anderen. Und deswegen ist Red Bull dann mit Mateschitz mittlerweile verstorben und so weiter ein Riesenerfolg gewesen. Wissen einige gar nicht, die andere Hälfte von Red Bull gehört immer noch der ursprünglichen Firma in Thailand, die vermutlich ganz froh waren, dass sie ihn getroffen haben. Also, Megamarge, es kostet ja praktisch nichts, dieses kleine Zuckerwasser herzustellen. Es gibt immer mal verschiedene Studien, will ich es gar nicht sagen, Schätzungen, aber weit, weit unter 10%, ach, weit unter 5%. Es macht eigentlich gar nichts aus. Also was da drin ist, kostet nichts und verkauft wird, was kostet eine Dose Red Bull im Moment? Die kleine, 1,99, Wahnsinn. Der Handel nimmt auch was von ab, Transport kostet viel. Das Produkt, das was da drin ist, die Inhaltsstoffe kosten gar nichts. Das allein ist allerdings noch kein Erfolgsgarant, denn das versuchen natürlich auch nach wie vor sehr viele. Es gibt wahnsinnig viele Bereiche beziehungsweise viele Versuche im Food-Startup-Bereich, weil das verlockend ist. Denn du musst nur Marketing und Vertrieb machen. Aber das ist eben wahnsinnig schwierig, das aufzubauen. Einige haben es geschafft in ihren Nischen. Ich glaube immer noch jede dritte oder vierte Vorstellung. Ich habe die letzten Folgen alle nicht mehr gesehen. Aber Frankie kehrt ja zurück, wenn ich das richtig gelesen habe. Höhle der Löwen, ja, auch ganz viel Food. Und da hören wir immer, ach, ganz schwer ins Regal zu kommen und so weiter. Oder der Dümmel sagt, wir machen das Ding. Ich liebe seinen Enthusiasmus, wie er sich richtig freut, das 214. Also das meine ich jetzt ohne Ironie. Wenn da einer so mit Feuer, ich glaube nicht, dass es gespielt ist, er hat richtig Bock da drauf. Ist auch nicht alles glatt gelaufen, aber das ist im Unternehmertum manchmal so. Wir sprechen also, und jetzt kommt der Warnhinweis. Ich gebe euch mal, featured bei ChatGPT, und ich hätte die Liste endlos lang werden können. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Namen und dann sagt ihr, wow, das ist ja cool. Wir erinnern uns an Crystal Pepsi aus den 1990er Jahren. Ein klarer Koffein-Softdrink von Pepsi. Weiß das noch einer? Eine riesenwahre Marketingkampagne, also durchsichtige Pepsi.
The goal of Crystal Pepsi is crystal clear. We've created a beverage that will re-energize the carbonated soft drink market. A soft drink that will respond to consumer tastes. A soft drink that will bring increased sales and traffic to our customers.
Gibt's nicht mehr. Hat sich nicht durchgesetzt. Und so eine Firma wie Pepsi hat Marketing Power. New Coke.
There's never been a better taste. There's never been a better Coke. Introducing the greatest taste discovery in 100 years. Introducing the new taste of Coca-Cola.
1985 durfte ich gerade, ja, ich durfte, wenn Oma und Opa zu Besuch gekommen sind, also oder zum Geburtstag, meine Lieblingsfreunde haben mich zu Ronald McDonald eingeladen. Es waren nun mal andere Zeiten. Damals konnte man bei McDonalds Geburtstag feiern. Da gab es New Coke. Das war der Klassiker, um Pepsi herauszufordern. Allerdings haben die loyalen Coca-Cola-Konsumenten gesagt, hallo, New Coke, ihr sollt das nicht verändern. Das war früher schon cool. Bleibt so. Weg. Was weiß ich, wie viele Millionen an Marketing weggeflogen sind. Wow, Chips. Die fettfreien Chips von Frito-Lay, hergestellt mit dem Fettersatz Olestra. Fettfreie Chips, das ist doch mal eine hundsmiserable Idee gewesen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Von Anfang an, Pepsi AM 1989, ein koffeinhaltiger Softdrink, und jetzt kommt's, ist doch eigentlich auch schlau gedacht, Pepsi AM, also vormittags, den Kaffee. Wozu denn Kaffee trinken, wenn du eine schöne Pepsi haben kannst? Ja, weil die Leute eben Kaffee haben wollen. Das Ding ist von Anfang an ein Rohrkrepierer gewesen. Und wir sprechen hier von Riesenmarken mit Riesenpower. Orbitz, könnt ihr euch erinnern? Orbitz 1997, ein Getränk von Clearly Food and Beverage, das durch seine schwebenden Fruchtkügelchen bekannt wurde. Jupp, ihr wart ein bisschen zu spät. Bubble Teas kamen dann aber 25 Jahre später. Gibt's nicht mehr. Lifesavers Soda. Das ist ehrlicherweise an mir vorbeigegangen. Das war in den 80er Jahren. Sollte diese in den USA bekannten Lifesavers Bonbons imitieren. Flüssiger Bonbon hat nicht funktioniert. Super. 1984 kenne ich noch McDonald's McDLT. Ein Burger, bei dem die Zutaten getrennt aufbewahrt wurden, um den Salat und die Tomaten kalt und das Fleisch warm zu halten. Ja, umständliche Verpackungsdesign und überhaupt keine Begeisterung. Nein, nichts neu machen. Weiter, Colgate Kitchen Entries. Das war zu früh. Etwas, was später wahnsinnig gut funktioniert hat, nämlich eine Linie von Fertiggerichten. Heute ist der Laden voll damit. Damals, keiner wollte das. Coca-Cola Black 2006, das ist gar nicht so lange her. Ein koffeinhaltiges Getränk mit Kaffeegeschmack von Coca-Cola. Wollte keiner haben. McDonald's Arch Deluxe, ein Burger, der als Premium-Produkt für anspruchsvollere Kunden ein Premium-Produkt für anspruchsvolle Kunden. Hallo McDonald's. Das war ja nun wirklich vorsätzlich zum Hinter. Wobei, LVMH featured jetzt den neuen McDonald's Premium Burger. Minimum 49 €. Wer weiß. aber hat nicht geklappt. Frito-Lay-Limonade. Ja, Frito-Lay ist eigentlich ja für Snacks bekannt, aber blieb eben auch nur für Snacks bekannt, weil sie haben trotz riesigem Marketing-Ausgaben das niemals geschafft. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Heinz Squirt Ketchup. Weiß das noch jemand? 2000er Jahre. Es gab grünen, es gab lila Ketchup. Ich meine auch einen, der so ganz dunkelrot war. Der wird vermutlich noch heute in der Filmindustrie, hat wirklich original so ausgesehen, als würde jemand bluten. Aber das machst du natürlich ein oder zweimal und am Ende hast du dir keinen grünen Ketchup drauf. Gibt's nicht mehr. So. Einwegunterwäsche von Bic, warum mir das hier genannt wurde, ach so, wegen der Marken, ja, okay. Es gab Einwegunterwäsche in den 1990er Jahren. Pepsi Blue weiß vielleicht noch eine, sollte so ein bisschen beerig schmecken, gibt's nicht mehr. Und böse Zungen behaupten, dass es Cherry Coke auch nur noch deshalb gibt, weil Warren Buffett Cherry Coke so gerne mag. Und natürlich gab es auch die Cherry-Variante von Pepsi, alles Rohrkrepierer. Cheetos Lip Balm 2005 sollte, was für eine Idee, sollte, wer macht denn sowas? Also Cheetos, kennt ihr das, sind diese Käsesnacks, ne? Wer bitteschön wird sich denn einen Lipbalsam raufschmieren, der nach, manche Sachen sind auch echt Rohrkrepierer und irgendjemand hat mir gesagt, ich soll die Sätze mal zu Ende führen. Also Entschuldigung, wer bitte wird denn einen Lippenbalsam benutzen, der nach Käsesnacks schmeckt? Ist das eklig? Komm Schatz, lass mal küssen. Kann ich leider nicht alleine machen. Was hast du genommen? Ja, Cheetos extra aufgelegt. Ach super, ja, dann schmiere ich mir Ketchup ums Zahnfleisch. Was für eine Idee. Wobei, bei vielen hätte ich jetzt gedacht, damals schon überraschend, aber Käse auf, nee. Naja, das war's. Und dann gab es noch bei Burger King, ist gar nicht so lange her, eine kalorienarme Alternative zu Pommes, die sicherlich gut gemeint sind. Aber wer geht denn zu Burger King oder McDonald's, weil er sagt, heute soll es mal kalorienarm sein. Das sind also bewusst alles Produkte gewesen von großen und heute noch sehr erfolgreichen Unternehmen, die es versucht haben, etwas, was es so schon gab, ein klein bisschen anders auf den Markt zu bringen. Und sie alle sind gescheitert. Auf einzelne Marken zu setzen, mag für einen Investor, der sich ein Portfolio aufbaut, so wie Herr Dümmel oder andere in der Höhle der Löwen, oder halt schlicht und einfach, Entschuldigung, Investoren, mag es ganz interessant sein. Denn wenn es mal gut geht, dann geht es meist sehr gut. Aber es geht unfassbar schief. Und deswegen habe ich um fast alles, was es bis an die Börse geschafft hat, also diese One-Product-Marken, versucht, einen Bogen zu machen. Selbst, jetzt muss ich mal ganz gucken, was ist eigentlich mit Wrigley's geworden? Das war früher ein sehr, gibt es die überhaupt? Nee, die sind übernommen worden, ne? Wrigley's, ich google es jetzt nicht live. Wrigley's war früher mal an der Börse. Ich glaube, sie sind übernommen worden. Und die Rede ist, warum diese Vorrede? Weil ein Unternehmen, welches jetzt gerade sehr schnell wächst, dennoch eines sein kann, von dem man vielleicht in 5 Jahren nicht mehr hört. Und jetzt gerade sieht es so aus, als ob es sehr gut verlaufen würde. Vielleicht kommt es auch zum Peak raus, aber das wissen wir nicht. Energy Drinks. Es gibt natürlich mehr als einen. An der Börse ist am bekanntesten Monster. Und es gibt ein deutlich kleineres Unternehmen, aber auch schon mit einer Market Cap 9 Milliarden. Und das heißt Celsius Holdings. Ich glaube, bei uns noch gar nicht zu haben, in den USA extreme Wachstumsraten. Celsius Holdings an der Börse notiert. Und Disclaimer, den ich gleich auf jeden Fall nochmal wiederhole. Ich bin mit einer kleinen, wirklich kleinen Position, und ich meine wirklich klein, deutlich unter 1% meines gesamten Portfolios investiert, weil mich diese Wachstumsraten so angezogen haben. Celsius Holding ist deshalb aber, auch wenn sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige Analysten teilweise rausholen, weil sie sehr blind einfach nur auf die Wachstumszahlen schauen und nicht auf den Markt, ist dennoch keine sichere Wette. Die zuletzt ein bisschen schwächer, vom Hoch sogar sehr schwach gewesen. Also wenn man sich zu sagen, also das Unternehmen Celsius war im Mai 24 noch $100 wert und ist jetzt noch knapp über $39 wert. Und wer dann sagt, $100 ist der faire Wert oder 150 oder 200, der nimmt einfach die Quartalsgewinne und schreibt in die Zukunft fort. Das ist dilettantisch. Das darf man nicht und man darf auch nicht den Eindruck suggerieren. Wer das macht, der ist noch nicht so lange an der Börse. Denn gerade in diesem Bereich darf man das nicht. Das klingt ja alles so wie, ja, warum hast du denn dann gekauft? Weil es natürlich durchaus auch die Chance gibt, dass sich Celsius in diesem durchaus sehr interessanten Markt durchsetzt. Es ist nur eben keine sichere Sache. Der CEO von Celsius, John Fieldly, hat die Situation so beschrieben: Trotz systematischem unerwarteten Druck auf das Kategoriewachstum im zweiten Quartal blieb Celsius widerstandsfähig. Wir haben neue, leckere Innovationen eingeführt. Frag mich nicht danach. Ich kann es nicht sagen. Mein Sohn trinkt das Zeug, seine Freundin trinkt das Zeug, ich trinke das Zeug nicht. Und ich warne auch immer davor, das zu trinken. Aber wir sprechen ja hier über Börse und Geldanlage und nicht meinen gesundheitlichen, moralischen. Ich bin auch der Letzte, der den Zeigefinger erheben sollte. Also, unsere Regalfläche im Handel erweitert und weiterhin neue Konsumenten für die Kategorie gewonnen, was zu 47% des gesamten Kategoriewachstums im Quartal beitrug. Damit ist Celsius der klare Wachstumsführer in der Kategorie. Achtung, nicht Marktführer, Wachstumsführer. Super Ausdruck. Stimmt aber, wachsen wirklich schnell. Die Zahlen von Celsius sind beeindruckend, ja. Das heißt, wir haben diese unerwarteten Wachstumsprobleme und die etwas schwächeren Zahlen von Monster, dem viel größeren Unternehmen, hat dann nochmal zu einem Druck in der Aktie geführt, obwohl die Zahlen von Celsius okay waren. Das Unternehmen konnte seine Produktpräsenz in neuen Einzelhandelskanälen ausbauen mit einem Anstieg der Stock-Keeping-Units, so heißt das, um 35% in Supermärkten und 43% in Convenience-Stores, was das zukünftige Wachstumspotenzial steigern sollte. Also, Celsius wächst. Sie wachsen sehr deutlich. Der Gewinn pro Aktie ist um 65% gestiegen. Das bereinigte EBITDA ist um 29% gestiegen. Und die Kosten sind etwas gesunken. Also was sind Kosten für so ein? Da wird überhaupt nicht das ist auch sehr gut. Im Quartalsergebnis steht nichts drin zu dem, was sie in die Dose reintun. Also das, wo man sagt, oh, das wird wohl eine geheime Mischung sein. Als Kosten werden hier genannt Aluminium, logisch für die Dose, und Transport. Und dann kommt hinten noch Zutaten, aber die spielen eigentlich keine Rolle. Das ist aber auch nicht überraschend. Also ganz ehrlich, natürlich ist eine Rolex-Uhr ist auch nicht im Wesentlichen deshalb im Schnitt, keine Ahnung, 16.000 Euro wert, weil für 16.000 Euro Materialien verbaut sind. Das werden auch weniger als, ja, ich glaube ungefähr 10% bei Rolex. Anyway, logisch. Ihr wisst, dass natürlich die Marke hier das Entscheidende ist. Das zukünftige Wachstum wird weiterhin gut sein. Und dennoch ist es eben ein hochspekulativer Wert. Bei dem sich aber, und ich mag Antworten, die relativ schnell kommen, meines Erachtens in den nächsten 12 bis 18 Monaten entscheidet. Das heißt also, wir sehen dann 4 bis 6 Quartalsergebnisse, wie nachhaltig das läuft. Weil jetzt musst du den Markt durchdringen. So ein Unternehmen darf nicht stagnieren. Dann verschwindet es. Und es wird dann auch nicht so einfach, so ein verschwindendes Unternehmen wird dann auch nicht mehr übernommen in der Regel. Das kann mal mit Glück passieren, aber da kommt dann garantiert kein Cola oder Pepsi vorbei und sagt, ja, weißt du was, da bezahlen wir einfach mal das Dreifache der aktuellen Börsennotierung. Und deswegen würde ich so ein Investment, wenn man es mit einem Stop versieht, dann muss der Stop und dementsprechend sollte die Positionsgröße sein, locker 40-50% entfernt sein. Denn das kann ich nur immer wieder sagen, wer nach einem Rutsch von 100 auf $40 annimmt, dass es nicht von $40 auf $20 gehen kann, der verhält sich schlicht naiv. So läuft das bei mir, wenn ich mal über eine Spekulation spreche. Wie viele Minuten haben wir jetzt rum? 20 Minuten Warnung und 2,4 Minuten nenne ich dann das Unternehmen. Diese Gewichtung ist aber bewusst so vorgenommen. Und wenn jetzt jemand sich Celsius Holding anschaut, dann freue ich mich darüber. Und wenn er dann auf die Idee kommt, das ist auch eine schwierige charttechnische Konstellation, mache ich lieber nicht, dann ist das eine ganz hervorragende Entscheidung. Wenn jemand jetzt direkt nach diesem Podcast einfach zu seinem Broker geht und sagt, dann kaufe ich mir auch mal keine Ahnung, wie viele davon, dann ist das nicht meine Intention gewesen. Deswegen abschließend, ich bin nicht dafür verantwortlich, was an potenziellen Verlusten in eurem Depot entsteht. Bin auch nicht für die Gewinne verantwortlich. Ihr handelt eigenverantwortlich. Spekulationen an der Börse können auch mit dem Totalverlust enden. And that's it. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhörten. Bis dahin alles Gute, dein Lars.